Vielleicht könnt ihr euch an eine Werbung erinnern. Ist schon ein paar Jahre her, da ging es um Deo-Spray, glaube ich, ne? Der Duft, der Frauen provoziert, hieß es. Ich will jetzt keine Reklame machen, aber laut dieser Werbeaussage oder Versprechung hielt es Deo 24 Stunden lang und hat auch gewisse Wirkung gehabt auf Frauen, ne? Oder auf das andere Geschlecht. Wenn du unterwegs bist in Büros oder Räumlichkeiten, also bei uns in den Büroräumlichkeiten stelle ich das fest, du gehst dann oft kommt dir so eine Duftwolke entgegen, je nachdem, wer vor dir gelaufen ist. Manchmal ist es ganz angenehm. Du denkst so, oh, es riecht irgendwie frisch, riecht irgendwie nett. Und manchmal denke ich so, oh, jetzt bleibt mir die Luft weg, ne? So extrem, wo ich denke, wahrscheinlich hat er jetzt ein ganzes Duschding da verbraucht. Vielleicht jetzt die Hälfte auch getan. Vielleicht kennt ihr auch wenn ihr mit Teenagern zu tun habt oder so, gerade in der Herausforderungszeit, die Teenager großzuziehen, stellt das auch bei Freunden fest, bei unseren Teenagern auch. Da gibt's so eine Phase, wo Wasser der Feind ist. Das heißt, es wird dadurch kompensiert, dass man entsprechende Deo verwendet, ne? Sei es unter oder auf der Kleidung. Entsprechend riecht's dann auch, ne? Musst dann oft die Luft anhalten, wenn du in den ersten Stock willst und so. Das heißt, wir strömen alle irgendwo einen Duft aus, ne? Ob der Duft jetzt von außen an uns kommt oder wir uns da eingesprüht haben. Auch im geistigen Sinne versprühen wir einen Duft, ne? Dieser Duft, der kann angenehm sein, kann aber auch unangenehm sein. Meine Tochter unterstützt mich meistens bei der Predigt. Deswegen, sie hat mir zwei Bilder gemalt, ne? Nochmal zur Illustration. Das eine, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, es ist unsichtbar und riecht nach Hase. Ein Hasenpups. Hier, positive Nachricht. Eine Rose, die den Rosenduft verströmt. Was hat das Ganze mit uns zu tun? Ich möchte aus dem 2. Korinther Vers 2. Korinther 2 ab Vers 14 vorlesen. Doch ich danke Gott, der uns immer im Triumph zu Christi mitführt. Wo immer wir jetzt auch hinkommen, setzt er uns ein, um anderen vom Herrn zu erzählen und die gute Botschaft zu verbreiten, wie einen wohlriechenden Duft. Unserem ganzen Leben haftet der Wohlgeruch Christi an und damit loben wir Gott. Aber dieser Geruch wird von denen, die gerettet werden, anders wahrgenommen als von denen, die verloren gehen. Für die Menschen, die verloren gehen, sind wir ein schrecklicher Gestank von Tod und Verdammnis. Doch für die Menschen, die gerettet werden, sind wir ein lebenspendender Duft. Wer kann einer solchen Aufgabe gerecht werden? Das heißt hier, nicht so, die Kernaussage steckt hier auch drin. Setzt er uns ein, um anderen vom Herrn zu erzählen und die gute Botschaft zu verbreiten, wie einen wohlriechenden Duft. Ne? Unser ganzes Leben haftet der Wohlgeruch Christi an. Hier muss man noch sagen, hier spielt Paulus auf die römischen Triumphzüge an. Das heißt, die Römer hatten ihr Reich erweitert durch Eroberung, durch Krieg. Die haben fremde Länder einfach erobert, unterjocht. Die Kriegsgefangenen oder auch die waren oft dann die Prinzen, Edlen, die hat man in diesem Triumphzug als Gefangenen umhergeführt in Rom. Nicht jeder konnte sehen, wir haben diese Menschen besiegt. Und bei diesem Triumphzug wurden auch solche wohlriechenden Düfte oder solche Opfer gebracht. Und manche Kriegsgefangene wurden ermordet oder getötet. Und manche wurden am Leben gelassen. Deswegen dieses, den einen ein Geruch zum Tod, den anderen ein Geruch zum Leben. Das heißt, auch wir Wir hatten es schon mal in einer Predigt. Wir leben nicht in einer neutralen Zone. Es gibt nicht, ah ja, vielleicht, ich überleg's mir noch. Es gibt eigentlich nur diese zwei Seiten. Entweder bin ich beeinflusst durch die negative Seite, durch den Teufel, ob ich mir dessen bewusst bin oder nicht. Entweder bin ich dadurch beeinflusst, diesen Weg ohne Gott, oder ich gehe diesen Weg mit Gott, bin beeinflusst, geleitet durch den Heiligen Geist. Es gibt nur diese zwei Alternativen. Bewusst oder unbewusst. Ne? Und auch da, wo wir hinkommen, wir sollen auch Salz und Licht sein, sagt die Bibel. Das heißt, wo Jesus in uns wohnt und diese Botschaft, da verbreiten wir einen Geruch, einen Duft. Und für die einen ist es ein Anstoß, weil immer wenn wir irgendwo auftauchen, muss jemand eine Entscheidung fällen. Ne? Bin ich damit einverstanden oder nicht? Das heißt, auch Jesus sagt ja, er kam, um zu entzweien. Es gibt eine Entscheidung. Ne? Das heißt, wo wir auftauchen, wo wir unseren Glauben leben, kompromisslos, wo wir zu der Sache stehen, werden wir quasi eine Spaltung hervorrufen, in dem Sinn, dass Leute sich entscheiden müssen. Ja. Wenn du als Gläubiger irgendwo warst und die Menschen haben sich danach nicht entschieden, dann haben wir was falsch gemacht. Weil immer da, wo wir auftauchen, sind wir Salz und Licht. Das heißt, wenn wir den Duft Jesu verströmen, dann nehmen die Leute Jesus wahr. Und dann müssen die Leute entscheiden. Das ist nicht unsere Sache mehr. Sie entscheiden, okay, ich möchte diesen Duft oder ich möchte ihn nicht. Ne? Das ist diese Entscheidung. Und wenn die Menschen diesen Duft nicht wollen, entscheiden sie sich gegen Gott. Aber wir haben diesen Auftrag. Wir haben diesen Auftrag. Ich möchte gerade noch beten. Vater, ich danke dir, dass du durch deinen Geist redest und ich bitte dich, dass du jetzt deine Worte schenkst. Dass wirklich das rüberkommt, was du sagen möchtest, Jesus. Amen. Und die Frage ist, wie können wir diese Botschaft oder wie können wir diese Botschaft wie so einen wohlriechenden Duft verbreiten? Wie können wir ein wohlriechender Duft sein? Ich stelle in meinem Leben oft fest, manchmal nach einem anstrengenden Tag, vielleicht ein Schlafdefizit, vielleicht bist du auch angeschlagen, wo ich immer denke, jetzt möchte ich eigentlich niemand begegnen. Ne? Ich möchte nicht, dass mich jetzt jemand so sieht oder so wahrnehmen, wo ich sage, ich könnte mich irgendwo rein verkriechen und fühle mich einfach, S-Punkt. Bei euch ist es wahrscheinlich nicht so, ne? Was können wir tun? Wer kann einer solchen Aufgabe gerecht werden? Ne? Steht hier. Ich glaube, eine ganz wichtige Sache ist, wir müssen anfangen, auf den eigenen Duft zu achten. Ja, wie wir es auch gewohnt sind, wie wir es unseren Kindern beibringen, vielleicht manchmal zu oft, wenn du das angefasst hast, geh Hände waschen. Ne? Du kommst zum Einkaufen heim, jetzt erstmal die Hände waschen. Meine Kinder immer, warum soll ich mir Hände waschen? Und man versucht beizubringen, dass am Einkaufswagen mehr Keime sind als auf einer öffentlichen Toilette. Kein Witz. Bitte Hände waschen, ne? Solche Dinge. Ich glaube, das sind wir d'accord. Ne? Hygiene nennt sich das. Das ist Unhygiene, ist auch kann tödlich sein. Ne? Also ich war auch schon in Afrika gewesen und so weiter. Da war die Sterblichkeitsrate extrem hoch, weil sie wussten einfach nicht, wie man die Rate, wo kleine Babys gleich gestorben sind, weil sie wussten einfach nicht, wie man umgeht, ne? Dass man Wasser abkocht, bestimmtes Wasser einfach nicht trinken kann, so und so weiter. Ne? Die Bibel sagt, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Ne? Das ist so den Vers, den man da immer gerne zitiert. Das heißt, ich muss darauf achten, im Natürlichen, dass ich bestimmte Regeln einhalte, Hygiene. Ich lasse bestimmte Keime nicht an mich ran, ich wasche mir die Hände. Bei uns in den Büros, in den Toiletten sind jetzt noch diese Desinfektionsteile, ne? Die nicht fürs Gesicht sind, das darf man nicht mit der Creme verwechseln oder so. Ne? Es gibt auch eine geistliche Hygiene. Ne? Wir müssen auch geistliche Hygiene betreiben. Geistlich gesehen, ich muss duschen, so wie ich im menschlichen Bereich, ich bin irgendwo und ich nehme diesen Duft an. Ne? Beispiel, mein Sohn hatte oft Besuch von einem Freund, dessen Eltern Raucher waren. Also der Sohn hat nicht geraucht, also nicht zum damaligen Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob er jetzt raucht, war nur ein Witz. Ne? Er war nur passiv, ne? Und das Zimmer hat gestunken wie verrückt. Ne? Wir mussten danach lüften. Mein Sohn, der so asthmatische Schwierigkeiten hatte, der hat gehustet wie blöd. Ne? Das war ein ziemliches Galama. Ne? Das hat sich noch ein paar Tage danach ausgewirkt, die negativen Folgen. Das heißt, wir mussten lüften, mussten sagen, alle Sachen ausziehen, duschen, ne? Wasser, gefährlich. Im geistigen Bereich ist es genauso. Wir leben in der Welt. Ne? Das heißt, wir sind ausgesetzt unserem Job, der Welt. Wir haben Einflüsse, die auf uns einströmen. Manche positiv, negativ. Und ich muss entscheiden, wie ich damit umgehe. Es ist wichtig, dass ich bestimmte Einflüsse von mir fernhalte oder auch gleich sage, nein, das nehme ich nicht an. Ne? Wir hatten es auch schon mal. Ich brauche diese Gabe der Geisterunterscheidung, auch diese Autorität, die ich in Anspruch nehmen darf, wo ich sage, nein, ich nehme jetzt diese Negativgedanken nicht an, wenn jetzt beispielsweise Ablehnungsgedanken kommen oder über jemand geredet wird, dann muss ich eine Entscheidung treffen, sage, nein, ich nehme das nicht an. Und manchmal ist es auch so, am Ende des Tages geht mir so, wo ich merke, trotz allem aufpassen oder auch nicht aufpassen, ich muss jetzt erstmal zu Gott kommen, ich muss erstmal duschen, geistig gesehen. Für mich ist es oft so, wo ich in Sprachen bete. Ne? Das ist eine hilfreiche Gabe, wo ich einfach so meine Seele, mein Herz ausschütte vor Gott, wie immer der Heilige Geist dann auszusprechen gibt. Und ich merke das dann, oh, das ist so eine Reinigung. Ne? Sprachengebet ist die einzige Gabe, die uns zur Auferbauung geschenkt ist. Alle anderen Gaben, ne? Familie, sind für uns als Familie, wo wir uns gegenseitig helfen sollen. Das heißt, ich muss aufpassen. Mit wem bin ich zusammen? Was haftet an mir an? Ich lebe in dieser Verantwortung, dass ich mein Herz auch reinhalte. Ne? Sprüche, kennt ihr 4,23? Mehr als alles andere, bewahre dein Herz. Das macht kein anderer für dich. Das ist vielleicht die schlechte Nachricht. Du musst auf dein Herz aufpassen. Ich kann dir auch nicht sagen, welche Filme du gucken darfst oder welche Musik oder ob der Film im Kino etwas für dich ist oder nicht. Ne? Ich kenne viele gläubige Geschwister, die mir sagen wollen, welche Filme was für mich sind und was nicht. Ne? Wisst ihr, was ich mache, wenn einer sagt, dieses Buch darfst du nicht lesen? Ihr könnt euch sicher sein. Ja, ihr wisst, was ich meine. Es gibt manche Bücher, manche Filme, die sind wahrscheinlich nicht gut. Ne? Aber du bist verantwortlich für dein Herz. Ne? Ich kann vielleicht sagen, pass auf bei dem Film, pass auf bei dem Buch. Ich glaube, das tut dir nicht gut. Ne? Sowas kann ich sagen, aber ich kann nie bestimmt sagen, hör auf. Ne? Wir können Empfehlungen geben, aber du bist verantwortlich für dein Herz, was du reinlässt. Das ist deine Verantwortung. Du musst dafür gerade stehen. Ne? Eine Empfehlung, die mal jemand gesagt hat, fand ich sehr hilfreich, egal wenn es darum geht, einen Film anzugucken, in diese Disco zu gehen oder in diese Kneipe oder dorthin zu diesem Treffen oder dieses Buch zu lesen oder dieses Fernsehprogramm anzuschauen. Würdest du Jesus da mitnehmen? Was würde Jesus dazu sagen? Ne? Jesus, gehen wir jetzt in diesen Film rein? Und dann, glaube ich, kommt schnell die Antwort, wo Jesus sagt, wenn du diesen Film, wenn du dieses Buch, wenn du dorthin gehst, wenn du dich mit diesem Menschen triffst, bin ich nicht dabei. Oder wenn du das tust, bin ich nicht dabei. Vielleicht nochmal kurze Schleife. Was bedeutet Sünde? Klingt alles so abstrakt. Ganz praktisch, Sünde heißt Trennung von Jesus. Das heißt, wo immer ich getrennt bin von Jesus, warum auch immer, bin ich in Sünde.
Was sagt die Bibel zu Sünde?
Game over. Das heißt,
der Sünde Sold ist der Tod. Ne? Die Sünde bringt kein Leben. Da ist kein Leben im Überfluss.
Mein Vater hat immer das formuliert, Sünde ist verkürzte Gotteserfahrung. Ich kann jetzt auch mit dem ewigen Feuer kommen und sowas. Das interessiert, glaube ich, jetzt dieser Stunde wahrscheinlich kein Mensch, außer vielleicht, wenn du weißt, du wirst morgen sterben. Aber es ist verkürzte Gotteserfahrung. Das heißt, ich bin nicht im Leben drin. Klar, ich werde auch sterben, ewiglich. Ne? Das wird man, ich will das nicht verniedlichen. Das heißt, ich muss darauf achten, was tue ich auf mein Herz? Epheser 5,2 heißt es, euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns geliebt hat. Denn er hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben. Ne? Jesus hat uns, war dieses Opfer, dass diese Trennung aufgehoben ist, ne? Diese Sündentrennung. Und Gott hatte Gefallen an diesem Opfer, dass wie ein wohlriechender Duft zu ihm aufstieg. Das heißt, wie passen wir auf? Es ist wichtig, eng mit Jesus zusammen zu sein. Es ist wichtig, dass ich diese Gemeinschaft mit Jesus suche und da drin lebe und daraus lebe. Wenn ich das tue, werde ich automatisch bestimmte Dinge nicht mehr tun. Ich weiß nicht, wer verheiratet ist. Der tut manche Dinge aus Liebe zu seiner Frau, ne? Ich kenne sogar Ehemänner, die gehen in den Wald Pilze sammeln. Ja, ich würde auch Heinzelmännchen sammeln gehen, wenn das meine Frau mag. Aber ihr versteht, was ich meine. Das heißt, wenn du in dieser Beziehung lebst, musst du bei vielen Fragen oder bei vielen Dingen nicht mehr fragen, ist es Gottes Wille? Wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, muss ich nicht fragen, ist es Gottes Wille oder tue ich ihr weh, wenn ich jetzt einer anderen Frau nach, ey, schau mal, Schatz, da, die Frau sieht super toll aus, so jung. Das würde uns, oder Ralf, das würde uns nie einfallen. Nö. Das heißt, wenn ich, anders formuliert, bin ich in dieser Gemeinschaft, dann bin ich unter der Führung des Heiligen Geistes. Jetzt klingt es ein bisschen theologischer, ne? Das heißt, der Heilige Geist führt mich. Römer 8, 14 heißt, dies sind Söhne, Töchter Gottes, die vom Heiligen Geist geleitet werden. Ja. Ihr merkt wieder, ich habe den Einflussbereich Welt, Einflussbereich Gottes. Ich muss immer eine Entscheidung treffen. Tag für Tag nimmt dir keiner ab. Sekunde für Sekunde. Deine Entscheidung. Unter welchem Einflussbereich bin ich, ne? Gott oder Welt? Das heißt, ich muss diese Entscheidung treffen und je nachdem, diesen Duft verströme ich, ne? Bin ich mit Jesus zusammen, verströme ich den Duft Christi, den Duft Jesus. Die Leute nehmen Jesus in mir wahr, ne? Ihr habt es sicherlich selber schon festgestellt, ihr kommt irgendwo hin, vielleicht auch in eine Gemeinde und ihr trefft manche Menschen, die Christen sind und ihr denkt dann, diesen Jesus will ich nicht haben, ne? Diesen Gott will ich nicht haben. So wie der ausschaut, 5 Tage Zitronen gegessen. Weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Ich sag's jetzt mal etwas provozierender. Wie nehmen die Leute mich wahr oder Jesus in mir? Ne? Ich muss mir diese Frage auch persönlich stellen. Manche Menschen sehen mich. Was nehmen sie wahr? Ne? Da ist jemand, der genervt ist. Also ich weiß von meinem Leben, Menschen haben mich wahrgenommen als jemand, der irgendwo in so einem Betriebsrat drin ist. Ne? Und ich wusste, ne, ich muss aus diesem Betriebsrat raus. Ich muss in diese Gemeinschaft zurück. Das heißt, hier möchte ich uns auch auffordern, selbst zu reflektieren. Wie ist mein Herz? Wo stehe ich gerade? Ne? Und zwar ohne Druck. Wichtig ist, dass wir in diese Gemeinschaft hineinkommen und drin bleiben. Das wird uns führen im Alltag. Der Heilige Geist ist immer präsent für uns, dass er uns leitet und führt. Und egal, wie du dich entscheidest,
Ob du bei Jesus bist oder was auch immer du sonst tust, das wird dich beeinflussen. Dieser Duft wird an dir hängen. Das wird man wahrnehmen. Man wird wahrnehmen, ob du Zeit mit Jesus verbringst oder nicht. Ich weiß nicht, wer von euch ein Instrument spielt. Es gibt so die Aussage von ein berühmter Klavierspieler hat gemeint, wenn ich einen Tag nicht übe, merkt nur ich das. Wenn ich 2 Tage nicht übe, merkt es mein Klavierlehrer. Und wenn ich 3 Tage nicht übe, merkt es das Publikum. Wir können uns es nicht leisten, nicht zu üben. Nicht mal einen Tag. Und ich nehme mich da voll rein. Ich gebe Zeiten in meinem Leben, da habe ich Tage nicht geübt und habe mich gewundert, warum diese Schlacht so schlecht ausging für mich. Dürfen wir uns nicht wundern. Es ist wichtig. Bewahre dein Herz. Bleib an Jesus dran. Nun heißt, ein guter Mensch bringt aus einem guten Herzen gute Taten hervor. Und ein böser Mensch bringt aus einem bösen Herzen böse Taten hervor. Was immer in deinem Herzen ist, das bestimmt auch dein Reden. Ja, und was immer in deinem Herzen ist, bestimmt dein Schicksal. Wie geht es weiter? Das heißt, wir dürfen jetzt nicht Symptome bekämpfen, sondern wir müssen zurückgehen und sagen, warum ist es in meinem Herz? Warum habe ich Angst, wenn bestimmte Personen in mein Leben treten? Sich, wenn mein Chef die Tür reinkommt? Warum geht das Messer im Sack auf, wenn mein Nachbar vorbeifährt? Warum habe ich Herzschmerz, wenn ich bestimmte Personen treffe? Ne? Ich konstruiere jetzt irgendwelche Dinge, wo du merkst, ja, da ist irgendwas. Ne? Da reagiert was in mir. Da möchte ich dich einladen, dass du das zu Jesus bringst. Sei es Angst, Unsicherheit oder irgendwas, bringst zu Jesus oder Ärger, Unvergebenheit. Eine der großen Stärken des Christentums, obwohl ich das, es klingt so nach Religion, wenn man das sagt, und ich sage immer, Jesus ist kein Religionsstifter, sondern Beziehungsstifter. Aber ein Alleinstellungsmerkmal des Christentums ist die Vergebung. Es gibt es in keiner anderen Religion. Vergebung ist das A und das O. Es fängt an, dass wir uns selber vergeben. Es fängt an, dass wir unseren Nächsten vergeben, auch in der Beziehung uns einander vergeben, so wie Gott uns vergeben hat. Das bringt ganz viele Dinge, vielleicht, ich sag mal irgendeine Zahl, 80% hängt an Vergebung. Ne? Einfach nur, um eine Zahl gesagt zu haben. Wenn man so im Seelsorgebereich unterwegs ist oder auch so in Gesprächen, dann ist es wirklich so, vieles ist Vergebung. Ne? Manchmal muss ich auch Gott vergeben, ne? Gott loslassen, wo ich ihn irgendwo festgenagelt hatte. Aber wichtig ist, prüf auch dein Herz. Ne? Ihr kennt vielleicht Psalm 139, die letzten 2 Verse, 23 und 24. Ich lese es vielleicht gerade mal. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe, und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Ich bete oft diese 2 Verse, wenn ich irgendwo mir nicht sicher bin, wo steht mein Herz? Warum reagiere ich so? Warum geht mir irgendwas so auf die Nerven, dass ich nicht mehr loswerde? Ne? Es gibt Zeiten, da kann ich nicht schlafen, weil Dinge mich beschäftigen. Und auch hier, ne, muss ich eine Entscheidung treffen. Was beeinflusst mich? Welchen Einfluss setze ich mich aus? Und es gibt nur einen Weg. Ich muss zu Jesus kommen. Ich kann mit allem zu Jesus kommen, was mich innerlich und auch äußerlich beschäftigt. Und Gott wird sich dem annehmen. Gott wird sich dem annehmen. Er erkennt dein Herz besser als du. Ich möchte euch Mut machen. Gott wird nie dich bloßstellen. Er wird nie dich irgendwie lächerlich machen. Das heißt, ich darf wirklich zu ihm kommen. Ich weiß von einer Person, die ganz starke psychische Probleme hat und die jetzt da auch irgendwie Rat sucht, dann sagt ihre Mutter zu ihr, aber sag ja nicht alles. Wenn wir zu Gott kommen, sei ehrlich, ne? Sei ehrlich zu dir selbst und sei ehrlich zu Gott. Weil hat alles andere hat eh keinen Sinn. Und ich kann dir versichern, was die Bibel sagt, wenn du ihn suchst, wird er sich finden lassen. Ich kann euch jetzt viele Dinge erzählen aus meinem Leben, wo Gott Dinge getan hat, wo irgendwas war, was mich blockiert hat, entweder Unsicherheit, Ängste, irgendwelche Reaktionsverhaltensweisen. Und Gott hat mich freigesetzt, weil ich zu ihm gekommen bin. Und das waren Dinge, die hätte ich mit dem Verstand nie rausgekriegt. Ne? Ich habe es euch schon mal erzählt, nur um es konkret zu machen, nur als Beispiel. Dieses Gefühl, ne, du bist das fünfte Rad am Wagen. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Du bist irgendwo in einer Gruppe, im Team oder Chef. Denkst alle, eigentlich, ich werde doch nicht gebraucht hier. Ne? Weiß nicht, ob ihr diese Gedanken kennt. Eigentlich kommt es auf mich überhaupt nicht an. Du fühlst dich abgelehnt. Ne? Du kannst es vielleicht gar nicht so richtig erklären, verstandesmäßig nicht, aber du merkst es. Ne? Mich hat Gott zurückgeführt. Das war im Rahmen so einer Sozo-Sitzung, ist aber jetzt egal, wie man das nennt. Der Heilige Geist ist wichtig. Ne? Und hat mich dahin geführt, wo ich gemerkt habe, meine Mutter hatte Stress während, ich wollte schon sagen, meiner Schwangerschaft, während unserer Schwangerschaft. Meine Mutter hatte Stress gehabt. Ne? Das war nur so ein Gefühl. Der Heilige Geist hat geredet, aber ich hatte ja nur dieses Gefühl. Ne? Das, was ich als Zellhaufen, Embryo da wahrgenommen habe in meinem Geist. Ne? Auf jeden Fall, dann kam so das nächste Bild, oder wo Gott geredet hat. Ich habe meine Geburt gesehen und plötzlich war das so, ich kam durch den Muttermund, ne, oder wie sagt man das? Und dann war da eine Gruppe, eine Ansammlung, es war wie wenn der Vater da war, der Sohn, der Heilige Geist und einfach so eine Schar Engelschar, die haben freudig meine Geburt erwartet. Ne? Das hat mich unheimlich berührt und es hat was freigesetzt in mir. Ich wusste, ich bin willkommen. Ich bin willkommen auf dieser Erde. Auch wenn dieses Gefühl ich selber durch meine Mutter nicht vermittelt bekam. Ich will auch meiner Mutter gar nicht die Schuld geben. Ne? Ich habe in einem der Telefonate gesagt, Mama, gab es eigentlich Probleme während unserer Schwangerschaft? Ne? Da gab es tatsächlich was. Ne? Sie hat dann ein bisschen, glaube ich, Stress gekriegt, wo ich da gefragt habe. Ich habe gesagt, es ist okay, ne? Ich wollte einfach nur wissen. Ne? Gott bringt die Dinge gerade. Ne? Das ist nur ein Beispiel, egal was es ist, wo du merkst, ich komme nicht weiter, ne? Da klemmt irgendwas, ich bin unsicher, ich habe Angst. Oder da ist eine Unsicherheit da, oder ich fühle mich abgelehnt. Wenn du zu Jesus kommst, der Heilige Geist erforscht die Tiefen des Herzens, der kommt genau zum Punkt und setzt dich da frei. Das sind solche Dinge, wo ich vielleicht kein Wohlgeruch bin. Das sind Dinge, wo du merkst, ich kann nicht, ne? Ich möchte am liebsten jetzt so die Situation, ich möchte jetzt irgendwo mich verkriechen in meiner Höhle. Und Jesus möchte ich da rausholen. Wo immer du in der Höhle steckst, möchte ich rausholen und sagen, ich kann es für dich ja reparieren, ist das falsche Wort. Ich kann das ganz machen. Heilen. Weiß gar nicht, ob ich das eigentlich predigen wollte. Es ist wichtig, in welchem Einflussbereich wir sind und auch da, dass ich wirklich mit dem kommen darf. Ich möchte nochmal dann diese Bresche reinschlagen, weil es gibt so die Haltung bei den Gläubigen, wenn du dich bekehrt hast, zu Jesus gefunden, ne, du hast das Übergabegebet gesprochen oder was auch immer, dich für Jesus entschieden, dann ist alles gut. Ne? Du bist eine Neuschöpfung, nicht mehr Liebe. Und lebt Christus in mir, nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, ne? Galater 5. Du bist eine neue Kreatur. Das ist richtig. Was auch richtig ist, an diesem Punkt fängt ein Prozess an. Ich weiß nicht, wann du dich bekehrt hast, aber von der Zeit, wo du gezeugt worden bist, bis zu dem Punkt, wo du dein Leben Jesus gegeben hast, warst du welchem Einflussbereich ausgesetzt? Hast du reagiert? Ne? Das heißt, das sind Dinge, die sich angestapelt haben, Verhaltensmuster, Du hast versucht zu überleben, ganz einfach, in dieser Welt. Du hast versucht zu überleben. Das hat vielleicht irgendwie funktioniert, aber gewisse Verhaltensschema haben sich da angeeignet. Und jetzt kommt Jesus so ins Spiel. Und es stimmt, alles ist gemacht, dass du ein Neuland betreten kannst. Aber das Neuland fällt nicht auf dich drauf und du bist dann drin. Es gilt es einzunehmen. Hier fängt Veränderung an. Hier fängt Heiligung an. Hier fängt an, dass Christus in mir Gestalt gewinnt. Versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht so, ich habe mich bekehrt und plopp, neuer Mensch. Selbst der Luther hat noch gemeint, wo es um Taufe ging, na, der alte Mensch schwimmt noch, ne? Er ist nicht tot begraben, sondern er schwimmt noch. Das meint, wir merken manchmal, dass bestimmte Verhaltensschema kommen zurück. Ne? Es gibt manchmal Situationen, wo ich denke, mein Gott, wie konnte ich nur das tun? Ne? Weiß nicht, ob es euch auch so geht oder nur mir. Konnte ich nur das sagen? Wie konnte ich nur so dumm sein? Und du merkst, ups, plopp, noch nicht ganz. Ne? Kein Wohlgeruch. Aber du bringst es ans Kreuz. Ne? Die gute Botschaft ist, ich kann jederzeit kommen und es hinbringen. Das heißt, hier ist so dieser Aspekt auch mit dem Wohlgeruch, wen die Menschen in uns sehen. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater, der ihn gesandt hat. Nochmal so zu diesem einen Aspekt. Das heißt, hier schreibt auch Paulus, ne, Epheser 4,1, als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Ich möchte nochmal diesen Aspekt, dass wir eigentlich diesen Auftrag haben. Auf der anderen Seite merken wir manchmal unsere Defizite. Ne? Du merkst, ach, ich bin eigentlich dieser Wohlgeruch nicht. Ne? Und dann kommt wieder dieser Auftrag. Oh Gott, ich muss so und so Leute zu Gott führen und wie auch immer. Und ich möchte an dem Punkt ansetzen, wo ich sage, wenn du zu Jesus kommst, mit Jesus gehst, dann erfüllt sich dieser Auftrag eigentlich automatisch. Das ist jetzt ein bisschen provokativ. Manche leben in diesem Druck, irgendwas für Gott machen zu müssen. So und so viele Gespräche, so und so viele Bekehrungen oder wie auch immer. Ne? Ich sag, wenn Jesus Zentrum deines Lebens ist, hundertprozentig, nicht nur sonntags, nicht nur 3 Tage die Woche, sondern Tag für Tag. Wenn Jesus Zentrum deines Lebens ist, dann wirst du die Dinge tun, die Jesus wichtig sind. Punkt. Da ist alles drin, ne? Du redest mit deinem Nachbarn, du gibst Zeugnis deinem Chef, wirst dich wundern, dass du plötzlich Mut hast, Dinge zu sagen, wo du dich vorher nie getraut hast, weil Jesus dein Zentrum ist. Darauf lege ich den Fokus. Das ist der Schlüssel. Viele kämpfen, ich konnte kein Zeugnis geben und ich konnte das nicht und jenes nicht. Ne? Den Fokus ganz auf Jesus richten, auf diese Beziehung. Ja. Nochmal zu der, wenn du verheiratet bist, du tust Dinge, die du normalerweise nicht tun würdest, ne? Weil du deinen Partner liebst. Ich muss auch keinen Antrag stellen, ob das meine Frau mir die Wäsche bügelt oder keine Ahnung. Oh, bitte, bitte, tu das, Vater, ne, und hin und her. Wir beten manchmal. Es ist wie wenn du deine Frau 5-mal bitten würdest, bügelst du mir die Wäsche, Schatz, bitte, bitte, bitte. Wir gehen so mit Gott um, ne? Wie heißt die Bibelstelle? Der Vater weiß, was ihr bedürft, ne? Und was heißt das später noch? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und der Porsche wird vor der Tür stehen. Nee, alles andere wird euch zufallen. Ich möchte, dass wir diesen, wie soll ich sagen, diesen Blickwechsel vollziehen. Ne? Nicht auf dich, ich muss Salz und Licht sein, ich muss das machen. Diese Traktate und das und jenes. Und ja, manchmal geht's einem so, oder mir geht's manchmal so. Und Jesus sagt, komm in meine Gegenwart, sei Maria, sei Maria-Typ. Und das andere geschieht aus dieser Beziehung heraus. Das ist so dieser Aspekt, wie die Leute mich wahrnehmen. Ne? Die Leute nehmen dich wahr, nehmen auch durch dich Jesus wahr. Wenn du in dieser Gemeinschaft bist, dann nehmen die Leute wirklich auch dich, Jesus in dir wahr. Ne? Dann ist dieser Wohlgeruch da. Umgekehrt, der andere Aspekt. Manchmal haben wir auch Probleme, wie wir uns selber wahrnehmen. Wir fühlen uns unwürdig, fünftes Rad am Wagen, sind unsicher, fühlen uns abgelehnt. Ist der gleiche Schlüssel. Ja, ne? Ich komme zu Jesus. Ihr wisst, ne? Ihr seid als Botschafter berufen des Reiches Gottes. Jedes Land hat eine Botschaft, oder bei uns in Deutschland hat Amerika, Frankreich, ne? Hat eine Botschaft und den Botschafter. Ne? Das ist auch Territorium von Frankreich, ne? Da wird die französische Flagge. Bin mal in Berlin durch dieses Botschaftsviertel durchgefahren. Da wehen die ganzen Flaggen. Das heißt, der Botschafter repräsentiert sein Land. Wenn ich dem Botschafter von, keine Ahnung, ich sage jetzt lieber keinen Namen, ans Bein trete, trete ich diesem Land ans Bein. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Alles, was ich dem Botschafter antue, positiv wie negativ, tue ich dem Land an. Seid ihr mit mir? Jetzt machen wir den Sprung. Du bist Botschafter an Christi Stadt. Ja. Alles, was Menschen dir tun oder nicht tun, das tun sie Gott an. Alles, was du vertrittst das Reich Gottes, du vertrittst den allmächtigen Gott. Mit dem, was du tust oder auch nicht tust. Ja. Was er dem geringsten meiner Brüder getan hat, hat er mir getan, ne? Ja, aber Herr, wir haben doch niemanden im Krankenhaus besucht oder das oder jenes, ne? Ihr kennt die Stelle. Man könnte jetzt wieder Stress kriegen. Oh Gott, ich muss eine Krawatte anziehen. Meine Tochter hat mir auch letztens gesagt, Papa, zieh doch diese Krawatte an. Nein, nicht bei diesen Temperaturen. Ich muss toll aussehen, irgendwas. Ne? Wie nehme ich die Leute bloß wahr, ne, im Geschäft? Oh, was habe ich noch Blödes gemacht? Und hin und her. Ich möchte wieder auf den Punkt zurück. Wir müssen einfach zu Jesus kommen. Jesus ist das Zentrum. Das heißt, das hat eine Innenwirkung und eine Außenwirkung. Ist Jesus das Zentrum deines Lebens, dann weißt du, wer du bist, eine Identität. Du weißt, ich bin in Jesus, auch wenn ich nicht studiert habe, weder Theologie noch irgendwas. Vielleicht habe ich nicht mal Abitur oder keine Ahnung, überhaupt keinen Schulabschluss. Frag mal die Jünger, wie viele einen Schulabschluss hatten. Ne? Aber ich bin Gesandter des allmächtigen Gottes. Ich bin ich. Ich muss nichts beweisen. Ich muss niemand nichts vormachen. Ich darf ich sein, weil Gott an meiner Seite ist. Aus dieser Identität heraus. Das ist die Innenwirkung. Das hat auch Konsequenzen auf die Außenwirkung, wie die Leute mich wahrnehmen, Wohlgeruch. Wenn ich mit Jesus zusammen bin, dann nehmen sie das auch wahr. Das ist dieser Geruch. Und in diesem Sinne möchte ich uns einladen, dass es wirklich nur Jesus so das Zentrum ist. Und dass wir auch ganz praktisch die Dinge, wo wir merken, da habe ich noch komische Verhaltensweisen, da habe ich Angst oder ich fühle mich abgelehnt oder ich merke, ich habe da einfach ein Problem, dass wir wirklich damit zu Jesus kommen, dass wir es ihm überlassen, dass er uns da heil machen kann, dass er uns ganz machen kann, uns berühren kann. Und das andere kommt dann aus dieser Beziehung heraus, wie uns die Leute wahrnehmen und wie wir uns selber wahrnehmen, entsteht aus dieser Beziehung heraus. Du wirst auch nur so viel Autorität haben in deinem Leben, wie du in Beziehung mit Jesus bist. Das ist direkt proportional, wird der Mathematiker sagen. Vater, ich danke dir, dass du uns deinen Sohn gesandt hast, der wirklich alles in Ordnung bringt. Ich danke dir für deine wunderbare Liebe, Jesus, für uns. Herr, dass du uns jetzt auch abholen möchtest, wo wir stehen, auch da, wo wir vielleicht noch kämpfen, wo wir merken, wir haben einfach Schwierigkeiten. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen, Jesus. Dass du die Dinge in Ordnung bringst, dass du uns Heilung bringst, Wiederherstellung, dass du unsere Identität komplett herstellst. Diese Identität, die in dir gegründet ist, Jesus. Und dass wir dadurch auch in der Lage sind, wirklich in dieses Leben hineinzukommen, unseren Auftrag zu erfüllen. Und dass es kein Stress ist, sondern Wir leben wirklich in dieser Gemeinschaft mit dir. Und daraus ergibt sich alles. Mach du uns das neu bewusst, Jesus. Zeig du uns neu, wer du bist. Offenbar du dich neu uns. Durch deinen Geist. Ich danke dir dafür. Amen.